Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Amerika wählt. Wir sprechen am Wahltag über das Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten und darüber, was die USA sogar mit China gemeinsam haben.
Der ausgeprägte Patriotismus, das ist die sehr unverkrampfte Haltung zum Kapitalismus und das ist die doch im Vergleich zu Europa konservativere Gesellschaft.
Athen streikt und Ex-Finanzminister Sachinidis, bislang ein treuer Anhänger aller Sparpakete, geht die Geduld aus. In Bern gibt es ein gewichtiges Anzeichen für ein künftig höheres Militärbudget. Und Aserbaidschan schwimmt im Öl und erfindet die Demokratie des Stärkeren. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Die einen seufzen heute aus Erleichterung, dass der amerikanische Wahlkampf endlich zu Ende ist. Die anderen vor Aufregung, weil das Rennen aus Sicht vieler Experten vor Ort auf Messerschneide steht. Der Republikaner Mitt Romney hat heute in Boston gewählt. Priscilla Imboden war genau in diesem Wahllokal.
Im Wahllokal dieses hübschen, ruhigen Vororts von Boston gehen die Wählerinnen ein und aus. Am Straßenrand gegenüber schauen viele Zaungäste zu. Alle warten darauf, einen Blick auf Mitt Romney zu erhaschen. Eine Gruppe von Schulkindern johlt und klatscht für Romney. Ein weißhaariger Mann mit Pferdeschwanz sagt, er habe ihm eben seine Stimme gegeben.
Obama had not kept any of the promises that he made to me 4 years ago. I was for Obama 4 years ago and I'm definitely for Romney now. I want to see the change.
Vor 4 Jahren habe er Obama gewählt, doch der habe ihn enttäuscht. Er wolle etwas Neues. Auch dieser junge Mann im Jogginganzug hat eben Romney gewählt.
I think his business background and his focus completely on the economy is what we need.
Romney sei ein Geschäftsmann, voll und ganz auf die Wirtschaft konzentriert und das brauche das Land. Eine ältere Dame hält ein Obama-Biden-Plakat hoch. Sie trägt eine dicke Jacke und violette Ohrenwärme.
I voted for Obama because I truly believe that he is the better of the candidates.
Sie wähle Obama, er sei besser. Romney ist in Massachusetts bekannter als anderenorts. Seine politische Karriere begann hier. Er amtete 4 Jahre lang als Gouverneur, verfolgte eine moderate Politik, führte eine allgemeine Krankenversicherung ein. Davon hat er sich aber als Präsidentschaftskandidat distanziert.
And so we were very disappointed to see him backtrack. He has been all over the place.
Das hat uns sehr enttäuscht, sagt die Frau und spricht damit für viele in Massachusetts. Auch deshalb wird Mitt Romney diesen traditionell demokratischen Staat haushoch verlieren. Ein Polizeiwagen fährt vorbei, gefolgt von einer Karawane von schweren schwarzen Autos. Sie biegen ab und halten auf dem Parkplatz. Mitt Romney steigt aus, winkt der Menge zu und verschwindet im Wahllokal.
Und nun nach Washington zu unserem Korrespondenten Beat Soltermann, wer sich heute Nacht um Mitternacht vor den Fernseher setzt und die Wahlen live verfolgen wird. Worauf muss ich als Zuschauer achten? Welche Zahlen sind wichtig?
Man muss vor allem auf einige wichtige Schlüsselstaaten, sogenannte Swing States, achten. Das sind knapp 10 Staaten, bei denen nicht ganz klar ist, ob deren Wahlmännerstimmen an Barack Obama oder an Mitt Romney gehen. Diese Schlüsselstaaten entscheiden dieses Jahr den Ausgang der Wahl. Und wenn man nicht alle 10 verfolgen will, dann zumindest die 3 größten. Es sind Florida, Virginia und Ohio. Sie sind alle im Osten. Dort, wo die Urnen am frühesten schließen, kennt man die Ergebnisse dieser 3 großen Swing States. Dann kann man vermutlich schon und sagen, wer künftig im Weißen Haus logiert.
Sie halten ja für uns in Washington die Nase in den politischen Wind. Ihr letztes Wort vor den Wahlen, wer macht's? Romney oder Obama?
Obama muss weniger dieser Swing States gewinnen als Romney, um auf die notwendigen 270 Wahlmännerstimmen zu kommen. Außerdem liegt Obama laut den Umfragen ganz leicht vor Romney. So gesehen hat Obama die größere Chance als sein Herausforderer, diese Wahl zu gewinnen. Er muss sie allerdings auch packen.
Das war Washington und nun zu den wichtigsten Nachrichten des Tages mit Thomas Mattis.
Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats kritisiert den Bundesrat. Dieser halte sich bei den Armeeausgaben nicht an die Parlamentsbeschlüsse. Das Parlament hatte nämlich entschieden, pro Jahr 5 Milliarden Franken für die Armee zur Verfügung zu stellen. Der Bundesrat will aber nur 4,7 Milliarden für die Armee bereitstellen. Die Mehrheit der Kommission fordert in einem Vorstoß, dass der Bundesrat den gefassten Parlamentsbeschluss umsetzt. Das GABA-Werk im basenlandschaftlichen Terwil stellt die Produktion von Zahnpflegemitteln wie Elmex, Aronal oder Meridol ein. Diese Produkte werden künftig in Polen hergestellt. Einzig Forschung und Entwicklung bleiben in Terwil erhalten. Wie die GABA-Unternehmensleitung mitteilt, werden in den nächsten 2 Jahren 98 Stellen in Terwil gestrichen, weitere 142 innerhalb eines Jahres im deutschen Lörrach. Die Gewerkschaft Unia verurteilte den Stellenabbau. Es gebe keine wirtschaftliche Notwendigkeit dafür. Die schweizerische GABA wurde vor 8 Jahren vom US-Konzern Colgate-Palmolive übernommen. Die französische Regierung hat bekannt gegeben, wie sie die Wettbewerbsfähigkeit Frankreichs stärken will. Die Regierung will den Firmen Steuern im Umfang von 20 Milliarden Euro zurückerstatten, verteilt auf 3 Jahre. Allerdings stellt sie Bedingungen. Firmen, die Geld wollen, müssen Arbeitsplätze schaffen oder erhalten. Und sie müssen in die Entwicklung von neuen Produkten investieren. Finanziert werden soll die Steuerrückerstattung über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer und über Einsparungen im Staatshaushalt. In Griechenland hat ein Generalstreik gegen die Sparpolitik der Regierung das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt. Es fuhren keine U-Bahnen, Züge, Trams oder Fähren. Schulen, Behörden und Banken blieben geschlossen. Aus Protest gegen die jüngsten Sparpläne gingen in der Hauptstadt Athen und in Saloniki Tausende auf die Straße. Größere Demonstrationen werden morgen, am 2. Tag des Generalstreiks, erwartet, wenn das Parlament über das neue Sparpaket abstimmt. In der Türkei will die Regierungspartei von Ministerpräsident Erdogan den Staatspräsidenten stärken. Sie will ein sogenanntes Präsidialsystem einführen. Die islamisch-konservative AKP habe dem Parlament einen entsprechenden Vorschlag übermittelt, sagte der Vize-Regierungschef vor den Medien. Zurzeit hat der türkische Staatspräsident vor allem repräsentative Aufgaben. Es wird erwartet, dass Ministerpräsident Erdogan 2014 für das Staatspräsidentenamt kandidieren wird. Ein Vermögensverwalter, der zuerst bei der UBS und später bei der Credit Suisse beschäftigt war, hat sich der Beihilfe zur Steuerhinterziehung schuldig bekannt. Damit vollzog er vor einem Gericht in Florida eine Kehrtwende. Bisher hatte er stets gesagt, er sei unschuldig. Die US-Behörden werfen ihm vor, er habe in seiner Zeit bei der UBS etwa 150 reichen Amerikanern dabei geholfen, Steuern zu hinterziehen. Tennis. An den ATP World Tour Finals in London hat Roger Federer sein Auftaktspiel gewonnen. Federer besiegte den Serben Janko Tipsarevic 6:3 und 6:1. Nach dem Felssturz auf der Julierstraße ins Engadin wird heute Abend eine provisorische Umfahrungsstraße eröffnet. Wie das Tiefbauamt Graubünden mitteilt, drohen auf der eigentlichen Straße weitere Abbrüche. Deshalb bleibt diese längere Zeit geschlossen. Letzte Nacht stürzte zwischen Rona und Mullens auf der Nordseite des Julierpasses ein etwa 200 Tonnen schwerer Felsbrocken auf die Fahrbahn. Verletzt wurde niemand. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.746 Punkten. Das ist ein Plus von 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.268 Punkten. Ein Plus von 1,2%. Der Euro wird zu einem Franken 20,84 gehandelt, der Dollar zu 94,29 Rappen. Das Wetter? In der Nacht ist es meist trocken. Morgen gibt es zunächst dickere Wolken, aber aus Westen wird es immer wieder sonniger. Die Höchsttemperatur liegt bei 7 Grad. Im Süden ist es morgen ziemlich sonnig und dies bei rund 15 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Schweizer Militärbudget, vielleicht bald größer. Philippos Sachinidis, der griechische Ex-Finanzminister, hat genug vom Sparen. Wahlverwandtschaften, was China mit Amerika gemeinsam hat, trotz der so unterschiedlichen politischen Systeme. Unehrlicher Makler, die Rolle Katars im syrischen Bürgerkrieg. Forever Young oder was, 25 Jahre Berner Reitschule. Und der Gürtel der Glücklichen.
there is an impression that all these billions are being spent only in one small area. We call it Belt of Happiness.
Das neue Baku, die Hauptstadt Aserbaidschans, glitzert in neuem Reichtum. Wer nicht dazugehört, muss den Gürtel enger schnallen. Braucht die Schweizer Armee doch mehr Geld? Mit einer Motion will die Nationalrätliche Sicherheitskommission die Regierung verpflichten, den Beitrag für die Armee wieder auf 5 Milliarden Franken zu erhöhen. Das ist mehr als eine x-beliebige kleine Umdrehung im parlamentarischen Räderwerk Berns. Christian von Burg.
So geht es nicht, sagt SVP-Nationalrat Markus Hutter. Er ist der Vizepräsident der Nationalrätlichen Sicherheitskommission. Wenn das Parlament beschließe, die Armee brauche 5 Milliarden Franken pro Jahr, dann sei das ernst zu nehmen. Der Bundesrat könne nicht von sich aus nur noch 4,7 Milliarden Franken budgetieren.
Es kann nicht sein, dass das Parlament einen Auftrag definiert und der Bundesrat einfach sagt, es ist uns egal, wir wollen das einfach anders. Das geht nicht so.
Denn weniger Geld heiße, dass man irgendwo an der heutigen Armee deutliche Abstriche machen müsse. 300 Millionen weniger, das heiße entweder keine neuen Kampfjets, keine Panzer mehr oder die Schließung von noch mehr Kasernen. Der Bundesrat könne nicht einfach den Finanzrahmen reduzieren, ohne darzulegen, wie er das konkret umsetzen wolle. Das sei verantwortungslos. Mit einer deutlichen bürgerlichen Mehrheit von 15-9 Stimmen hat die Kommission heute deshalb beschlossen, den Bundesrat mittels einer Motion zu verpflichten, die finanziellen Vorgaben aus dem Parlament wirklich durchzusetzen. Auch in der ständerätlichen Kommission halten es die Sicherheitspolitiker für unmöglich, eine Armee mit 100.000 Mann mit weniger als 5 Milliarden Franken pro Jahr zu betreiben. Eine andere Meinung vertritt die Präsidentin der Nationalrätlichen Sicherheitskommission, SP-Nationalrätin Chantal Galladay. Angesichts der heutigen Bedrohungslage sei es durchaus möglich, die Armee weiter zu verkleinern und so zu sparen. Man müsse zwar mehr Mittel in neue Bereiche wie etwa in den Kampf gegen den Cyberkrieg, den Krieg im Netz, stecken, aber dazu brauche es nicht so viele Soldaten. Wenn bei der Armee nicht gespart werde, treffe es einfach andere Bereiche umso härter. Etwa Bildung und Forschung, Landwirtschaft oder Verkehr, sagt Galladay.
Wir in der Minderheit sind der Meinung, dass diese Sparprogramme in diesen Bereichen zu massiv wären, als dass sie gerechtfertigt werden, zumal andere Departamente sowieso auch sparen müssen.
Die bürgerliche Mehrheit im Parlament will dem Sparen bei der Armee nun aber ein für alle Mal ein Ende setzen. Sie will dieses Zahlen-Ping-Pong zwischen Bundesrat und Parlament gewinnen. Und die Chancen dazu stehen derzeit gut.
Generalstreik in Athen. Bereits zum dritten Mal in nur 6 Wochen. Der öffentliche Verkehr stand still, Ämter, Schulen und Banken, alles geschlossen. Grund ist das neueste Sparpaket, das morgen Mittwoch im Parlament verabschiedet werden soll. Allerdings, die Demonstrationen waren kleiner als üblich. Aus Athen, Rodoteo Seralidou.
Mit Trillerpfeifen und Sprechchören haben auch heute tausende Athener ihren Unmut gegen die neuen Sparmaßnahmen ihrer Regierung zum Ausdruck gebracht. Die Demonstranten hoffen, dass durch ihre Proteste vor allem die unentschlossenen Abgeordneten morgen gegen das neue milliardenschwere Sparpaket stimmen werden. So auch der 41-jährige Stadtangestellte Nikos Andreopoulos.
Wir protestieren gegen weitere Kürzungen unserer Löhne und gegen Entlassungen im öffentlichen Dienst. Mit 700 Euro kann doch keiner leben. Diese Proteste sind unsere allerletzte Chance, dass die Politiker einsehen, dass sie unsere Zukunft zerstören. Zu den heutigen Protestaktionen hatten die 2 größten Gewerkschaftssachverbände des Landes aufgerufen. Doch erfolgreich waren sie diesmal nicht. Nur wenige Tausende nahmen an den Demonstrationen teil. Für eine Großstadt wie Athen ein eher enttäuschendes Resümee. Das dürfte auch daran liegen, dass die Innenstadt diesmal nur schwer zu erreichen war. Busse, Tram und Metro, ausnahmslos alle öffentlichen Verkehrsmittel wurden bestreikt. Und auch die Taxifahrer legten ihre Arbeit nieder. Sehr zum Ärger auch der Bürger, die nicht an den Protesten teilnahmen. Zum Beispiel der 62-jährigen Rentnerin Anthula Markopoulou. Bis wann sollen wir denn für solche Proteste Verständnis zeigen? Letztendlich sind doch wir die Leidtragenden, wir Bürger. Die Maßnahmen werden so oder so durchs Parlament gehen. Auch die Demonstrationen können nichts daran ändern. So wie diese Frau denken immer mehr Griechinnen und Griechen. Sie sind zwar wütend auf ihre Regierung, glauben aber nicht, dass durch Streiks und Demonstrationen etwas gegen die Sparmaßnahmen getan werden kann. Die großen Gewerkschaften des Landes aber wollen von Resignation nichts wissen. Sie haben für morgen Abend erneut Proteste angekündigt. Kurz vor der Abstimmung über das neue Sparpaket wollen sie noch einmal ordentlich Druck machen. Und da morgen die Metro zeitweise fährt, rechnen sie auch mit mehr Demonstranten als heute.
Bis morgen Abend muss also das griechische Parlament 151 neue Spar- und Reformmaßnahmen verabschieden. Darunter die Einführung der Sechstagewoche. Der frühere griechische Finanzminister Sachinidis, Abgeordneter der sozialistischen PASOK-Partei, kritisiert die neuesten harten Sparauflagen der sogenannten Troika, obwohl er bislang die Sparmaßnahmen immer mitgetragen hat. Massimo Agostinis hat Philippos Sachinidis in Athen getroffen.
Beim neuesten Sparpaket, das bis Mittwochabend verabschiedet werden muss, glaubt der 49-jährige Philippos Sachinidis zum ersten Mal nicht an seine Wirksamkeit.
Because this will have a very damaging effect on the recession. So this is a very heavy program that will affect an economy that suffers from an unemployment rate that is well.
Es wird die Wirtschaft noch weiter schädigen. Dieses dritte Sparprogramm entzieht dem Wirtschaftskreislauf auf einen Schlag weitere 13 Milliarden Euro in Form von tieferen Gehältern und Renten. Die Leute werden nochmals weniger Geld haben, noch weniger konsumieren und die Rezession so verschärfen. Dies in einem Land, das heute schon unter einer 23-prozentigen Arbeitslosigkeit leidet. Ein deutsches Institut hat ausgerechnet, würde Deutschland die gleichen Sparmaßnahmen umsetzen, müsste es 200 bis 400 Milliarden Euro aus seinem Budget streichen. Die Auswirkungen wären verheerend, die Unruhen wohl immens. Ich möchte daran erinnern, kein europäisches Land hat je derart viel bei Gehältern und Pensionen gespart wie Griechenland.
Our changes on the pension system has no other comparison in any other European country.
Das griechische Parlament muss bis Mittwochabend auch über eine weitere Liberalisierung des Arbeitsmarktes entscheiden. Die Rede ist von der Einführung der Sechstagewoche und dem Abbau des rigorosen Kündigungsschutzes. Sachinidis schüttelt den Kopf.
I do agree with you that the deregulation of the labor market is one issue, but I have to remind you again that.
Ich bin einverstanden, dass ausländische Investoren einen Arbeitsmarkt mit wenig Regulierung interessant fänden. Aber wenn die feststellen, dass die Produktionskosten trotz aller Lohnkürzungen immer noch sehr hoch sind und wenn die feststellen, dass sie für ihr Unternehmen keinen Bankkredit bekommen, weil sie in Griechenland sind, dann wird sie der liberalisierte Arbeitsmarkt nicht überzeugen. Ich verstehe deshalb das Insistieren der Troika auf der Liberalisierung des Arbeitsmarktes nicht. Es gibt im Moment zumindest keinen guten Grund dafür.
The insistence of Troika has no foundations.
Über 151 Maßnahmen muss das Parlament bis am Mittwochabend verabschieden. Viele kommen von der Troika. Sachinidis kritisiert nicht die Maßnahmen an sich, aber das Sammelsurium an Vorschlägen, die in sich nicht kohärent seien und nur drohten, den Widerstand im Volk und im Parlament zu erhöhen, ohne einen wirklich positiven Effekt auf die Wirtschaft zu haben.
That is why I'm saying to the delegation, why we don't try to focus more on the issue of the prices.
Ich habe die Troika-Kommission bei den letzten Treffen immer wieder gefragt, wieso wir uns nicht auf die Umsetzung des Hauptversprechens an die Griechen konzentrierten. Dieses lautete, jetzt müsst ihr Lohn- und Renteneinbußen von bis zu 30% in Kauf nehmen, dafür sinken eure Lebenshaltungskosten. Wir müssen uns darauf konzentrieren. Die Löhne sind zwar gesunken, nicht aber die Preise. Dass die Preise oben blieben, hat mit den vielen Kartellen und Monopolen in Griechenland zu tun. Die Troika und verantwortungsvolle Politiker wollen diese zwar immer wieder zerschlagen, doch das Parlament verzögert die Umsetzung, da die Monopolisten und Kartellisten ihre Privilegien über ihnen nahestehende Politiker verteidigen, auch heute noch. Sachinidis sagt, trotz dieser Schwierigkeiten, es führe kein Weg daran vorbei. Die Griechen müssten sehen, dass ihre Opfer Früchte tragen, vor allem die Jungen. Die wählten sonst immer extremer, entweder links oder rechts. Zwei Drittel des Weges zur Sanierung seines Haushaltes habe Griechenland hinter sich, sagt Sachinidis. Vieles sei verbesserungswürdig, zweifellos. Sachinidis, der an zahlreichen Finanzministertreffen teilgenommen hatte, hat aber auch eine klare Forderung an Europa.
First of all, we want this discussion to stop once and forever.
Wir wollen, dass die ewige Diskussion aufhört, es sei besser für Griechenland, den Euro zu verlassen. Erstens weiß niemand, welche Auswirkungen solch ein Schritt haben würde. Was wir in Griechenland aber wissen ist, nach jedem Gipfel und den dortigen optimistischen Tönen kommen die Politiker aller Couleur von Finnland bis Deutschland und stellen das Ganze wieder in Frage. Am nächsten Tag bestrafen uns die Finanzmärkte mit höheren Zinsen für den Schuldendienst. Diese Kakophonie, die nur dazu dient, Wählerstimmen zu holen, schadet nicht nur Griechenland, sondern der ganzen Eurozone.
So this cacophony is damaging not only Greece, but I believe also it is damaging the Eurozone.
Aus Athen, Massimo Agostinis. Amerika ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wie es so schön heißt. Für uns Europäer ist es oft ein Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten, denn vieles verstehen wir nicht, passt nicht zusammen. Amerika sieht manchmal aus wie ein Drittweltland. Unlängst schrieb ein Journalist in der Süddeutschen Zeitung das Zitat: urinfarbene, trostlose Mattgelb des John F. Kennedy Flughafens in New York erinnere an die DDR 1980. Und gleichzeitig sind die USA eine Weltmacht und haben die führenden Universitäten. Sabine Muscat ist Korrespondentin für die Financial Times Deutschland in Washington und gleichzeitig Sinologin. Vieles in Amerika erinnert sie überraschenderweise an China, obwohl die politischen Systeme so unterschiedlich sind. Was um Himmels Willen erinnert sie denn an China, habe ich Sabine Muscat gefragt.
Ich glaube, für mich sind das vor allen Dingen drei Punkte, die einen als Europäer verwirren und die einen in China genauso verwirren können wie in den USA. Und das sind der sehr ausgeprägte Patriotismus, das ist die sehr unverkrampfte Haltung zum Kapitalismus und das ist die doch im Vergleich zu Europa konservativere Gesellschaft.
Bleiben wir doch mal beim Kapitalismus. Was ist da ähnlich?
Dass es sowohl in China als auch in den USA wichtiger ist im Bewusstsein, dass man es im Leben schaffen kann, wenn man nur hart arbeitet. Also dieses vom Tellerwäscher zum Millionär, das mag in China in den letzten Jahren sogar realistischer gewesen sein als in den USA. Aber in den USA gehört das eben zum Gründungsmythos und es ist in jedem drin, dass er es einfach schaffen kann. Dazu gehört auch, dass Reichsein keine Schande ist. Anders als in Europa, wo man das da doch ein bisschen versteckt und wo die Gesellschaften egalitärer sind. Es gibt in den USA und in China große Unzufriedenheit mit der wachsenden Einkommensungleichheit. Das ist aber doch schon auf einem Level in beiden Ländern, bei dem das in Europa schon längst nicht mehr vorstellbar wäre. Also insofern denke ich, dass da eine höhere Toleranz dafür ist, dass manche einfach reich werden und es ist auch okay, dass dann ein nahtloser Wettbewerb auf dem Markt herrscht.
Aber so als Laie würde man noch denken, die Amerikaner, das sind die Prototypen der Individualisten und die Chinesen sind Rädchen in einem großen Reich.
Ich finde, beides stimmt und beides stimmt nicht. Die Chinesen kommen aus einer eher konformistischen Kultur, aber ich finde, wenn man sie mit anderen Asiaten vergleicht, sind sie große Individualisten. Die Amerikaner umgekehrt sind vielleicht kollektivistischer, als man es erwartet. Die reden zwar den ganzen Tag von Freiheit und Individualität, aber wenn man sich anschaut, was sie im Leben wollen, welche Statussymbole sie anstreben, dann sieht man doch, dass es alles sehr genormt ist. Dann gehen sie alle in die gleichen Strip-Malls, in die gleichen Kettenläden. Wenn der Nachbar ein bestimmtes Auto fährt, dann will man eben als nächstes auch so ein Auto haben. Die Häuser sehen sehr ähnlich aus. Man will doch eigentlich eher so sein wie der Nachbar und man will das dann auch kategorisieren können. Und das finde ich sehr ähnlich wie in China.
Die Chinesen wollen auch reich werden, das ist unterdessen bekannt. Aber die Amerikaner haben doch auch eine Ideologie, die sie exportieren, die Ideologie von Freiheit, dass es jeder schaffen kann, eben die Tellerwäsche zur Millionär-Story. Haben die Chinesen auch eine Ideologie, die sie exportieren wollen?
Da würde ich sagen, die Chinesen kopieren doch eher das amerikanische Modell. Also ich denke nicht, dass in China jemand glaubt, dass ihr politisches System ein Exporthit sein könnte. Und man muss ja auch bei allem, worüber wir reden, immer sagen, dass es hier nicht darum geht, die politischen Systeme zu vergleichen und eine Demokratie mit einem autoritären Staat. Und ich glaube, da haben die Chinesen wahrscheinlich weniger Sendungsbewusstsein in der Welt. Die Chinesen, für die geht es einfach nur darum, so reich zu werden wie die anderen auch.
Wenn wir Europäer nach Amerika kommen, dann staunen wir, dass das Land äußerlich ganz anders ist als Europa, die Städte zum Beispiel. Wie reagieren die Chinesen, wenn sie nach Washington kommen?
Wenn die Chinesen nach Washington kommen, denke ich, dann schauen sie sich gerne die Monuments auf der Mall an. Und ich weiß nicht, was die Chinesen dann denken, aber ich fühle mich da auch an China erinnert. Wenn ich sehe, wie die gebaut sind, die monumentale Bauweise, wenn ich das Korean War Memorial sehe, dann fühle ich mich gleichzeitig an die Heldendenkmale in China erinnert.
Es gibt ja ein neues Monument für Martin Luther King, das wurde vergangenes Jahr eingeweiht und das sieht aus, das könnte direkt in Peking stehen.
Das ist ein interessantes Beispiel, denn das Martin Luther King Denkmal wurde von einem chinesischen Künstler konzipiert und hergestellt und wurde dann in Blöcke zerlegt und nach Baltimore verschifft. Und das ist deswegen ein ganz interessantes Beispiel dafür, dass man sich da offenbar auch gegenseitig zuarbeiten kann. In den USA ist es allerdings nicht ganz so gut angekommen. Es hat doch einige Kontroversen ausgelöst, weil man ja hier sehr viel Angst hat davor, dass Arbeitsplätze nach China verlagert werden und dass alles heutzutage made in China ist, sogar die eigenen Heldendenkmale.
Wie sehr schaut China jetzt auf die Wahlen in den USA?
China schaut auf die Wahlen. Was ich aber bisher gesehen habe, China schaut nicht so genau drauf wie wir in Europa. Es wurde viel berichtet über das China-Bashing im Wahlkampf, natürlich, aber ich denke, dass es jetzt nicht so ins Detail ging. Außerdem haben die Chinesen ihren eigenen Führungswechsel. Der Parteitag beginnt 2 Tage nach der US-Wahl diese Woche und ich glaube, da sind sie auch sehr damit beschäftigt, über ihre eigene neue Führung zu schreiben.
Sabine Muscat, USA-Korrespondentin der Financial Times Deutschland und Sinologin. Resultate und Analysen zu den Präsidentschaftswahlen in den USA gibt's auf DRS 1 und 4 ab 4 Uhr morgens und rund um die Uhr in den Nachrichten. Es ist 18.26 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit Katar, dem Emirat, das kein ehrlicher Vermittler im syrischen Bürgerkrieg ist, Bern und seiner Reitschule und schwarzem Öl, die Kehrseite des Ölreichtums in Aserbaidschan. Die zersplitterte syrische Opposition trifft sich in Katars Hauptstadt Doha, um sich einmal mehr auf einen gemeinsamen Feind, um sich auf mehr als einen gemeinsamen Feind, nämlich Diktator Assad, zu einigen. Ausgerechnet in Doha muss man hinzufügen, denn das Emirat ist kein ehrlicher Makler, sondern unterstützt mit Geld und Waffen auch gewalttätige Islamisten, die alles andere als eine Demokratie wollen. Fredrik Steiger.
Die syrische Opposition will sich neu erfinden und schlagkräftiger werden. Das sollte sie auch, denn US-Außenministerin Hillary Clinton droht.
We've made it clear that the SNC can no longer.
Der syrische Nationalrat werde nicht länger als Dachorganisation der syrischen Opposition akzeptiert. Die Opposition müsse mehr Gruppierungen umfassen, die vor Ort aktiv seien. Revolutionskomitees, jugendliche Aktivisten, Vertreter der christlichen, der alawitischen, der kurdischen Minderheit.
That opposition must include people from inside Syria and others who have.
Ansonsten entzögen die USA ihre Unterstützung. Und die ist im logistischen und nachrichtendienstlichen Bereich entscheidend. Ihre Erneuerung versucht die Opposition ausgerechnet in Katar. Bloß Katar ist als Vermittler, als Schirmherr heikel, moralisch wie politisch. Moralisch, weil das Emirat kein Vorbild ist, punkto Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das zeigt die aktuelle Diskussion über den Bericht der UNO-Antifolterkommission. Katar hat längst nicht alle Hausaufgaben gemacht. Pressefreiheit, unabhängige Justiz, Rechte für Gastarbeiter, also die grosse Mehrheit der Bevölkerung, all das fehlt. Politisch ist Katar problematisch, weil es im Syrien-Konflikt von Anfang an sehr einseitig Position bezog. Emir Hamad al-Thani fordert gar als einziger Staatschef ausdrücklich einen internationalen Militäreinsatz. Und Katar unterstützt auch mit Waffen nicht zuletzt die gewalttätigsten Kreise, die Al-Qaida-inspirierten Kräfte in Syrien. Nicht unbedingt aus der Schatulle des Emirs, vermutlich aber mit privatem Geld von reichen, fundamentalistischen Kataren. Doch selbst ohne den umstrittenen Gastgeber steht das Krisentreffen der syrischen Opposition unter keinem guten Stern. Die syrische Oppositionelle Rim Turkmani formuliert die Zweifel im Sender Al Jazeera so.
The SNC is a coalition of coalitions and now they're looking at forming.
Schon der syrische Nationalrat sei eine Koalition. Wozu also nun dieser Koalition eine weitere Koalition überstülpen? So ein Organ, das syrische Nationalinitiative heißen soll, wäre von Anfang an schwach. Dazu kommt, dass der Nationalrat nicht bloß Juniorpartner sein will in diesem neuen politischen Gremium, das später eine Technokratenregierung wählen soll. Präsident Abdelbaset Sida spricht noch immer von einer breiten Anerkennung seines Nationalrates. Und er wehrt sich gegen äußere Einmischung, sei es durch Katar oder die USA. Andere Mitglieder des Nationalrates leugnen gar jegliche eigene Schwächen und schieben alle Schuld auf das Ausland. Man werde im Stich gelassen.
SNC has not received any meaningful support from the international community.
Richtig ist, die Unterstützung war bislang lauwarm. Die syrische Opposition erhält zurzeit gerade genug Waffen, um nicht ganz einzuknicken, aber nichts, das ihr erlauben würde, das Blatt zu wenden. Eben auch, weil sie bisher uneinig war und kein Vertrauen einflößte. Auch jetzt gelingt es ihr nicht, alle relevanten Akteure an einen Tisch zu bringen. Denn die sehr aktiven, gewalttätigen Islamisten wollen bei dem Treffen in Katar gar nicht dabei sein. Ihr Ziel ist kein Kompromiss, keine Einigung, keine Lösung. Sie leben vom Problem. Am größten ist ihr Einfluss in einem Syrien, das chaotisch ist und von Gewalt erschüttert wird.
Die Rote Fabrik in Zürich ist längst ein etablierter Betrieb. Nicht mehr die alternative Kulturfabrik der 80er Jahre. Das Berner Pendant, die Reitschule, allerdings lebt noch vom selben Geist von damals. Und auch das autonome Zelt- und Wohnwagendorf Zafaraya von damals steht noch im Neufeld in Bern. 25 Jahre nach den Unruhen im heißen Herbst. Bern geht mit seiner Subkultur anders um als die anderen. Toni Koller.
November 1987, nach langem Hin und Her, verjagte die Berner Polizei jugendliche Aussteiger aus einem Zeltdorf namens Zafaraya. Eine nie zuvor gesehene Protestwelle ergriff die Stadt und mit diesem Schwung im Rücken eroberte sich die Jugendbewegung schließlich die längst zugemauerte Reitschule, feierte unerlaubte Feste und wollte das Gebäude nicht wieder hergeben.
Man denkt, man könnte hier sehr viel daraus machen, weil mit diesen vielen Räumen das könnte man auch vielfältige Sachen, die das breites Publikum anzieht, daraus machen.
Es könnte Visitenkarten werden von Bern.
Nicht nur für Bern, sondern es wäre gesamtschweizerisch auch ein wichtiges Zentrum.
Die Eroberer von damals sollten Recht behalten. Die Reitschule hat sich in 25 Jahren als Spielstätte für Musik, Kino und Theater etabliert und ist darüber hinaus Berns beliebtester Hotspot für den Wochenendausgang der Jugendlichen. Aber nicht dies unterscheidet sie von anderen Kulturzentren, sondern das, was eine Aktivistin schon in den Anfängen postulierte.
Die Reitschule wird Politik und Kultur, was für mich zusammengehört, produzieren.
Kultur und Politik will heißen Widerstandspolitik von links. Sie ist das Markenzeichen der Reitschule. Hier wird seit 25 Jahren die pointiert linke Zeitschrift Megafon gedruckt. Hier gibt es eine anarchistische Bibliothek und hier werden mitunter auch illegale und nicht immer gewaltfreie Demos geplant. Der Zürcher Sozialanthropologe Heinz Nick, langjähriger Dozent an der Uni Bern und Autor eines Buches über die 80er-Bewegung.
Die Reitschule hat zu Recht den Ruf, eine Hochburg der Alternativkultur in der Schweiz zu sein.
Und zwar betrieben in Selbstverwaltung von den vielen, die hier in irgendeiner Weise mitarbeiten. Ein großer Unterschied zu anderen Kulturzentren, die seit den 80er Jahren bestehen, zum Beispiel zur Roten Fabrik in Zürich.
Zürich hat sich zu einer Party- und Technometropole entwickelt. Im Gegensatz zu vielleicht der Roten Fabrik gibt es in der Reitschule immer noch eine sehr lebendige Basiskultur. Demokratischer Prozess, welches Programm möchten wir eigentlich haben, dass man da wirklich noch um die Inhalte streitet, das ist ausgeprägt in Bern.
Gestritten wird aber nicht nur in, sondern auch mit der Reitschule. Dass hier immer wieder randalierende Demonstranten Zuflucht finden, dass die Betreiber kaum mit der Behörde zusammenarbeiten, wenn vom Reitschulumfeld Gewalt ausgeht, wie in jüngster Zeit die Flaschenwürfe auf Polizeiautos, all das ist dem bürgerlichen Bern ein Ärgernis und seit einem Vierteljahrhundert unvermeidliches Wahlkampfthema. Trotzdem kann die Reitschule stets mit Duldsamkeit rechnen. Das Stadtparlament wird demnächst wohl einmal mehr die Subventionsverträge erneuern und fünfmal in 25 Jahren hat auch das Stimmvolk den Betrieb abgesegnet. Heinz Nick.
Interessanterweise hat es die Stadt Bern geschafft, mit Widersprüchen zu leben. Die Leute eher einmal gewähren lassen, als von Anfang an mit dem Hammer dreinfahren.
Dreinfahren und das Kulturzentrum schließen, das propagiert höchstens die SVP. Der langjährige Berner Stadtparlamentarier Philipp Müller von der FDP zum Beispiel zeigt Verständnis, wenn auch mit Grenzen.
Ja, gegenüber der Reitschule per se tolerant zu sein, das ist überhaupt kein Problem. Aber es wird zu Gewalt aufgerufen. Das Problem beginnt dort, wo Betreiber der Reitschule sich nicht an Regeln halten, die andere einhalten müssen. Das stört mich, weil es eben nicht ein Zeichen von Toleranz ist, sondern es ist ein Zeichen von Ungleichbehandlung, von Einseitigkeit. Und in dem ist die Stadtberner Regierung leider stark.
Seit 20 Jahren ist es eine rot-grüne Regierung. Als solche hat sie in der Tat ein offenes Ohr für die diversen Formen der Subkultur, die in Bern florieren. So existiert Zaffaraya noch heute als amtlich geduldetes Wohnwagendorf an einem Autobahnkreuz. Und für weitere Nachfahren dieser Bewegung, für sogenannte Stadtnomaden, will die Behörde gar eine eigene Zone für Wohnexperimente schaffen.
Baku boomt. Aserbaidschans Hauptstadt lebt im Saus und Braus des zweiten großen Ölbooms, der Milliarden in die Staatskasse und in die Taschen der Eliten um Präsident Aliyev spült. In diesem, auch Bauboom, kann es schon mal vorkommen, dass das eigene Haus quasi über Nacht plattgewalzt wird und einem glitzernden Hochhaus weichen muss. Denn Demokratie versteht man in Aserbaidschan als Recht des Stärkeren, wie Judith Huber auf ihrer Reise nach Baku erlebt hat.
Lastwagen fahren hin und her, hinterlassen ihre Spuren im sandigen Grund. In der Ferne glitzert das Meer. Bohrtürme, Schiffe sind zu erkennen. Eine riesige Fläche, dieses ehemalige Ölfeld. Rohre ragen aus dem Boden, alte, rußverschmierte Türme in den Himmel. Dazwischen Ölpfützen, schwarzer Schlamm.
So, this is the green hill district and the French that was.
Hier entsteht der grüne Hügel, ein Quartier, das sich Paris zum Vorbild nimmt. Ein mehrstöckiges Gebäude im Rohbau steht schon. Nigar Namazova ist PR-Verantwortliche des Projektes Baku White City. Die zierliche Frau steht mitten auf der Baustelle dieses gigantischen städtebaulichen Projekts. Auf einer Fläche von über 2 Quadratkilometern soll hier, im Osten Bakus, die weiße Stadt entstehen, sauber und grün.
The cleaning is going on. As you see, they have already cleaned about 20 hectares of the land.
Sie säubern den Boden. Schon 20 Hektar sind gereinigt, sagt Nigar Namazova. Das verseuchte Land wird weggebracht, Neues hergeschafft. Denn einst war hier die schwarze Stadt, das Zentrum des ersten Ölbooms, der Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzte. Hier hausten die Arbeiter in ärmlichen Hütten, neben Raffinerien, schwarz von Ruß und Rauch. Hier schlugen die Gebrüder Nobel ihr Hauptquartier auf und machten ihr Vermögen. Ein Teil dieses Vermögens floss dann in die Stiftung, die bis heute die Nobelpreise ausrichtet. Nun also die weiße Stadt, mit Wohnungen, einem Businessviertel und einer gigantischen Shopping-Mall. Baku boomt, Baku wird umgebaut. Ein Luxushotel nach dem anderen entsteht, Bürotürme schießen in den Himmel, eine neue, 8-spurige Autobahn führt vom Flughafen in die Stadt. Hochhäuser in Flammenform, die in der Nacht in den Himmel züngeln, stehen über dem Zentrum. Neue Museen, der Eurovisionspalast. Und vor Baku plant man künstliche Inseln und den höchsten Turm der Welt. Die Einwohner von Baku genießen die großzügigen Flaniermeilen, die grünen Parks mit Springbrunnen, die Vergnügungsmöglichkeiten. Auch wenn der Reichtum sehr ungleich verteilt ist, das Land hat sich aus der dramatischen Armut befreien können, in die es nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion geraten war. Alles in bester Ordnung also? Nein, sagt Khadija Ismail. Sie ist die bekannteste investigative Journalistin des Landes.
I see the greedy spending of oil money on the White Elephant projects.
Ich sehe eine kurzsichtige, von Gier getriebene Politik einer kleinen Clique, die das Ölgeld in völlig überrissene und unrentable Projekte steckt.
We see lots of construction in the city center.
Man hat den Eindruck, dass im Stadtzentrum auf engstem Raum Milliarden in Immobilienprojekte gesteckt werden. Ich nenne es die Zone der Glückseligkeit. Dort, wo das Geld fließt und wo die Leute, die es sich leisten können, ihre tägliche Portion Glück abholen.
There is no decent production, no decent non-oil.
Aber es gibt keine richtige Produktion, keine funktionierende Wirtschaft außerhalb des Ölgeschäfts. Der Ökonom Ingilab Ahmadov von der Khazar University in Baku bestätigt diesen Befund. Das Land leide unter der klassischen Krankheit der rohstoffexportierenden Länder, der holländischen Krankheit.
This is a Dutch disease factors, which means that country cannot raise
Das Land schafft es nicht, konkurrenzfähige Güter herzustellen für ausländische Märkte, nicht einmal für den eigenen Markt. Deshalb fließt alles Geld in Immobilien, in Infrastruktur, in Restaurants und den Tourismus. Dazu kommt das Geld aus der Korruption. Auch dieses wird in Bauten gesteckt. Es ist wie eine Absicherung. Das Geld ist zwar unproduktiv, aber die Besitzer können warten. Das bedeutet auch, dass viele der Neubauten leer stehen, denn sie müssen gar keinen Profit abwerfen, sagt Ökonom Akhmadov.
I know that this is not actually profitable, but I can wait for the profits.
Die schöne Fassade des boomenden Baku erhält Risse. Leerstehende Häuser, Korruption und Willkür und Rechtlosigkeit. Von dieser weiß das Ehepaar Arif und Leila Yunus zu berichten. Sie Menschenrechtlerin, er Historiker. Sie waren in den Ferien im Ausland, als ihr schönes altes Haus in der Innenstadt im Sommer 2011 mitten in der Nacht plattgewalzt wurde. Alles haben sie zerstört. Unterlagen, ihr gesamtes Archiv, Briefe der Eltern, Fotos. Die Nachbarn haben noch versucht, etwas zu retten. Sie baten die Bauarbeiter, gebt uns wenigstens eine halbe Stunde, wir räumen das Wichtigste weg. Aber sie ließen sie nicht. Das Ehepaar Yunus hatte sich zusammen mit anderen Betroffenen gegen den drohenden Abriss ihrer Häuser gewehrt, mit Protestaktionen auf dem Rechtsweg. Doch alles nützte nichts. Es kam sogar zu Verhaftungen. Was ist aus den Leuten geworden, die ihr Haus verloren haben? Die einen sind obdachlos, andere haben etwas Geld erhalten oder neue, kleinere Wohnungen in Außenquartieren, erzählt Leila Yunus. Doch diese Wohnungen seien im Rohbau übergeben worden, fügt ihr Mann an. Da müsse man noch viel Geld reinstecken, doch das hätten diese Leute gar nicht. Harte Vorwürfe. Elman Abdullayev, der Pressechef des Außenministeriums, kennt sie. Er sagt, während sein Handy dauernd piepst,
I understand there are shortcomings in Azerbaijan's democracy building.
Die Demokratie in Aserbaidschan habe ihre Mängel.
He used to say democracy is not an apple that you go and buy in the store.
Die Demokratie sei kein Apfel, den man im Laden kaufen könne. Demokratie brauche Zeit. Was den Abriss der Häuser anbelange, die Betroffenen hätten großzügige Kompensationen erhalten. Und Abdullayev fügt an,
if 3% of people like people like Leila Yunus and the others.
Wenn 3 oder 10% der Leute unglücklich seien, Leute wie Leila Yunus, die Krach machten und der Opposition zudienten, dann seien immer noch 90% der Leute glücklich. Demokratie, das sei das Recht der Mehrheit.
Democracy, in fact, it's the rights of the majority.
Das gigantische Bauprojekt im Zentrum der Stadt, dem das Haus Yunus zum Opfer gefallen ist, wurde inzwischen übrigens überarbeitet, das heißt ausgeweitet. Statt der ursprünglich 4 Straßenzüge sollen nun 12 abgerissen werden. Solange das Ölgeld sprudelt in Baku, wird weitergebaut.
Die Reportage aus Baku von Judith Huber. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Karin Britsch, am Mikrofon Peter Vögeli.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.